Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, deine Batterie-Podcast zur Energiewende. Ja, liebes Publikum, es wird immer wieder berichtet, dass Deutschland und Europa in jedem Schritt der Batteriewertschöpfungskette sehr abhängig sind von Asien, speziell von China. Und wir fragen heute mal, ist das wirklich in jedem Bereich so? Und da fragen wir Dr. Heiko Urtel. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Ja, Sie sind Vizepräsident Batteriematerial und Recycling bei BASF. Und ja, da gibt es ganz spannende Entwicklungen, die ehrlich gesagt, glaube ich, vielen Leuten gar nicht so ganz bekannt sind. Deswegen wollen wir das heute mal mit Ihnen besprechen. Wir fangen mal an mit dem Batteriematerialmarkt. Und da interessiert mich die Frage speziell, ist denn die Herstellung von Batteriematerial ein Feld, in dem das Know-how nicht nur in Asien konzentriert ist, wie das jetzt zum Beispiel bei der Batteriezellproduktion ist, sondern auch Europa da auf Augenhöhe sozusagen mitspielen kann?
Bei BASF Battery Materials sind wir im Bereich der Kathodenaktivmaterialien tätig. Das ist das Haupttätigkeitsfeld für uns im Batteriesegment. Und ich möchte mich heute auch mit meinen Ausführungen ein bisschen auf das Kathodengeschäft beschränken. Kathodenmaterialien sind die Materialien, die auf der positiven Elektrode aufgetragen werden und maßgeblich für die Performance einer Batteriezelle beitragen, sowohl was die Leistungsfähigkeit, Kapazität beim Auto, dann auch die Reichweite, die Kosten und die Sicherheit angeht. Im Bereich der akademischen Welt braucht sich hier die westliche Welt überhaupt nicht verstecken. Da ist ein immenses Know-how vorhanden, wie man solche Materialien entwickelt, untersucht, vorantreiben kann. Und auch im industriellen Bereich, gerade im Bereich Kathoden, ist der Westen auf Augenhöhe auch mit den asiatischen Herstellungen. Wenn man das mal bei der BASF sich anschaut, wo kommt eigentlich das Kathodenmaterialgeschäft her? Hat tiefe Wurzeln im Bereich der Katalysatorherstellung. Wir haben eine langjährige Produktion, wie man anorganische Materialien herstellt. Kathodenmaterialien bestehen aus Lithium, Nickel, Kobalt in der Regel. Und das sind genau solche Komponenten, die auch schon seit Jahrzehnten in Europa, in den westlichen Ländern, unter anderem zur Katalysatorherstellung verwendet wurden. Also da ist schon eine immense Know-how-Basis da, auch was das Prozessieren dieser Materialien angeht. Und wenn man sich dann das Batteriematerialgeschäft der BASF anschaut, wir haben ja über die Jahre einen Produktionsverbund global aufgebaut, dass wir letztlich in allen Regionen der Welt Kathodenmaterial produzieren können. Die Herausforderungen, die wir sicherlich haben in der westlichen Welt gegen Asien, sind dann wie so oft die Kosten. Deswegen ist es für uns immens wichtig, gerade im westlichen Raum, wenn wir dort produzieren, hocheffiziente Produktionsverfahren für Kathodenmaterialien zu entwickeln. Das heißt, mit geringen Ausbeuteverlusten, mit hohen Energieeffizienzen, mit hohen Durchsätzen durch die Anlagen, einfach um die generell höheren Investitions- und auch Betreiberkosten im Vergleich zum Beispiel China zu kompensieren.
Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind hauptsächlich so bei der Kathodenmaterialherstellung bei BASF beschäftigt, aber natürlich auch im Batterierecycling kommen wir später nochmal dazu. Aber können Sie mal vielleicht mal für die neuen Hörerinnen und Hörer so ein bisschen nochmal beschreiben, was eigentlich so die gesamte Batterielieferkette so alles beinhaltet, jetzt neben diesen beiden Schritten?
Zunächst muss mal eine Zelle gebaut werden. Das sind dann die etablierten Zellhersteller weltweit, auch zurzeit hauptsächlich aus Asien dominiert, aus China, Korea, Japan. Die benötigen zur Herstellung der Batteriezelle erstmal die Elektroden. Die positive Elektrode, negative Elektrode, und dafür müssen Komponenten hergestellt werden. Und eine dieser Hauptkomponenten für die positive Elektrode, das sind die Kathodenaktivmaterialien, werden unter anderem von dem BASF beigestellt. Klassische Kathodenmaterialien sind zum Beispiel Lithiumverbindung mit Nickel, Kobalt, Magnesium, Aluminium oder auch Lithium-Eisenphosphat. Das heißt, zunächst müssen einmal die Metalle beschaffen werden. Das heißt, hier geht es in die Bergbauindustrie, die eben diese Metalle aus der Erde holen. Das kann unter Tage oder über Tage geschehen. Und die werden dann von den Bergbauunternehmen oder Raffinerieunternehmen aufbereitet. Beispielsweise wird Nickel dann aus den Nickelerzen heraus extrahiert und in eine gängige Form umgewandelt, Nickelsulfat oder das Kobalt in Kobaltsulfat, Mangansulfat. Die Lithiumverbindungen werden in Lithiumhydroxide oder Carbonate umgewandelt. Und das sind dann die Rohstoffe, die wir zum Beispiel als Verarbeiter in die Produktion fahren können. Zunächst wird dann aus den Nickel-Kobalt-Aluminium-Verbindungen sogenannter Prekursor hergestellt. Das ist dann so ein Mischhydroxid für die Experten. Das wird ausgefällt, getrocknet und dann weiter in die Kathodenaktivmaterialproduktion gefahren. Hier werden dann die Lithiumsalze zugemischt und in einer Kalzination wird dann das Kathodenaktivmaterial hergestellt. Das wird dann in die Zelllieferanten weitergeliefert. Die beschichten die Kathodenmaterialien auf die positive Elektrode. Da wird eine Slurry, eine Mischung angerührt aus dem Kathodenmaterial mit Lösungsmitteln, mit Bindermaterialien, Elektrode, wird dann in dünnen Schichten auf die Elektrodenfolien aufgebracht. Das Gleiche passiert dann auf dem Minuspol. Da werden dann die Anoden hergestellt. Typischerweise wird dann Graphit aufbeschichtet oder Graphit-Silizium-Verbindungen. Das ist aber, wie gesagt, dann nicht die Wertschöpfungskette, wo BASF aktiv ist. Und die Elektroden werden dann zusammen zur Batteriezelle verbaut. Und dann nachher werden die sogenannten Batterie-Packs hergestellt, wo dann verschiedene Anzahlen an Batteriezellen entweder seriell und parallel verschaltet werden, um die entsprechenden Energien und Zellspannungen zu gewährleisten. Und diese Batterie-Packs, die gehen dann hinterher in die Anwendung, zum Beispiel ins Automobil oder auch, wenn es im Consumer-Bereich ist, in die Telefone oder in Akkuschrauber oder in elektrische Fahrräder.
Es gab ja letztes Jahr Pressemeldungen, dass Sie den Ausbau der Batteriesparte, der Batteriechemiesparte bei sich auf den Prüfstand stellen wollen. Sie hatten da eigentlich ziemlich große Pläne. Sie wollten bis 2030 so circa 4,5 Milliarden Euro investieren. Was ist denn jetzt dabei rausgekommen bei dieser Prüfung und was planen Sie denn nun bis 2030?
Ja, am Ende war das eine Anpassung an die Marktrealitäten. Ja, bei BASF glauben wir nach wie vor an das Wachstum dieses Marktes und das sieht man ja auch weltweit. Die Elektromobilität setzt sich mehr und mehr in allen Ländern durch. Was wir allerdings dann Ende 2023 und 2024 gesehen haben, dass der Markt sich ein bisschen abkühlt. Und insbesondere in der westlichen Welt hat man eine deutliche Verlangsamung des Wachstums gesehen. Darauf müssen wir natürlich auch reagieren. Ja, wir können ja nicht beliebig Kapazität in die Welt setzen, die dann am Ende nicht benötigt wird. Und wenn natürlich der Marktbedarf nachlässt, besteht im Moment weniger Bedarf, neue Kapazitäten dazu zu bauen. Insgesamt haben wir jetzt seit 2019 über 1 Milliarde investiert in den Produktionsfootprint weltweit. Zum Teil in Eigenregie als BASF. Dann haben wir Joint Ventures gebildet, zum Beispiel unser Joint Venture in China mit der Shanshan. Das ist die BASF Shanshan Battery Materials. So dass wir eigentlich wirklich gut aufgestellt sind, um die regionalen Märkte im Moment zu bedienen. Aber dadurch, dass jetzt zum Beispiel in Europa der Bedarf nicht so schnell gekommen ist an Elektroautos, die dann am Ende die Batterien benötigen, führt das natürlich erstmal temporär zu einer gewissen Überkapazität, bis der Bedarf wieder nachzieht. Ja. Und das ist letztlich die Anpassung der Strategie, die wir haben, dass wir unseren Produktionskapazitätsaufbau dem Marktbedarf anpassen.
Das heißt, Sie werden aber wahrscheinlich relativ flexibel dann wiederum auf einen Markthochlauf dann auch reagieren können, wenn es dann irgendwie wirklich mit der Elektromobilität noch ein bisschen steiler ansteigt in Europa.
Genau, das ist die Idee, dass wir wirklich, wenn die Bedarfe kommen, dass wir darauf reagieren können. Durch diese globale Aufstellung der Produktion sind wir auch relativ flexibel, dass man einen Teil zum Beispiel mit Kapazitäten aus Asien überbrücken kann, bis dann der Bau in Europa fertiggestellt ist oder wo auch immer dann der Bedarf am Ende der Welt besteht. Die Hauptstandorte sind in China, in Japan und hier in Deutschland, in Europa.
Man fragt sich dann natürlich gleich, man kennt die ganz großen Zellhersteller, die sitzen nahezu alle in Asien. Das heißt, sind da dann trotzdem auch andere Mitbewerber von Ihnen, was das Kathodenmaterial angeht? Oder gibt es da auch in Europa noch ein paar andere größere Konkurrenten? Oder wie sieht es da aus?
Ja, den Wettbewerb haben wir natürlich, ja, und zwar auch in allen Regionen. Ja, China ist da auch besonders stark. Auch in Korea gibt es starke Wettbewerber und Europa ist ja auch bekannt, ja, beispielsweise die Umicore und auch andere Lieferanten bauen Kapazitäten in Europa auf. Also wir sind nicht alleine im Markt, aber ich denke, wir haben schon ein Alleinstellungsmerkmal im Markt, weil wir die Stärke dieser wirklichen globalen Struktur haben, dass wir wirklich alle Märkte bedienen können. Das ist im Moment zumindest noch ein Alleinstellungsmerkmal von uns.
Wer zählt jetzt genau zu Ihren Abnehmern? Also ist das auch ganz stark der chinesische Markt oder gibt es da auch so kleinere Zellhersteller, vielleicht in Europa oder sowas, die Sie auch irgendwie beliefern?
Die Primärabnehmer sind natürlich die Firmen, die auch wirklich Zellen bauen. Aber wir sind auch in Kontakt mit den OEMs. Das sind dann manchmal Dreierpartnerschaften, dass man zusammen versucht, gewisse Systeme umzusetzen. Und um dann auch wirklich zu verstehen, was braucht denn eigentlich der Endverbraucher und die E-Mobilität ist immer noch unser Hauptfokus bei BASF. Das heißt, wir müssen auch mit den Automobilfirmen in sehr engem Austausch bleiben, um zu verstehen, was sind eigentlich die Bedarfe für die Batterien. Das heißt, ja, wir sind in China aktiv, in Korea, in Japan, in USA und auch in Europa. Aber Sie wissen ja selbst, die stärksten Zellhersteller sind derzeit in der asiatischen Welt.
Aber es ist ja ganz spannend, was Sie gerade beschrieben haben, dass Sie dann teilweise auch mit den OEMs am Tisch sitzen. Wenn die beispielsweise jetzt mal ganz oberflächlich formuliert, wenn die jetzt irgendwie zu einem Zellhersteller in Asien gehen und sagen, ich brauche da Batteriezellen, die mir eine möglichst hohe Reichweite irgendwie ermöglichen. Und dann sitzen Sie aber teilweise auch mit am Tisch, weil natürlich die Kathode maßgeblich dafür ist, für die Energiedichte, und diskutieren das dann mit. Das ist ja ganz spannend eigentlich.
Es gibt diese Drei-Wege-Partnerschaften, wo man dann wirklich zusammensitzt. Manchmal sind es auch nur bilaterale Austausche, dass man erstmal mit dem Kunden, dem Endabnehmer zusammensitzt, dann mit dem Zellhersteller. Da würde ich sagen, ist die gesamte Industrie noch so ein bisschen in der Findungsphase, was eigentlich der richtige Weg ist. Aus meiner Sicht als Forschungsleiter, und ich stehe in der Pflicht, wirklich gute Produkte für den Markt zu liefern und für die Kunden zu liefern, ist es natürlich ein Traum, wenn dann wirklich alle zusammenkommen. Weil nur dann kann man wirklich das Material auch optimieren. Ja. Für den Autofahrer, wie kann ich die Reichweite, die Ladefähigkeit, die Sicherheit und die Kosten optimieren? Also elektrochemische Performance auf der einen Seite, dann muss die Sicherheit optimiert werden, dass, wie gesagt, die Batterien nicht in Flammen aufgehen, das will ja keiner von uns. Und dann müssen auch noch die Kosten optimiert werden. Das heißt, das ist immer so eine Optimierungsaufgabe in diesem Dreieck. Und auf der Materialseite, der Kathodenmaterialien, hat man verschiedene Stellschrauben, in die eine oder andere Richtung zu gehen. Und es gibt da nie die wirklich perfekte Lösung. Auch der Zellhersteller hat zum Beispiel bei der Herstellung der Elektroden verschiedene Schrauben, wo er genau die gleichen Parameter optimieren kann. Oder wenn ich dann mein Pack zusammenbaue, wenn ich dann verschiedene Maßnahmen ergreife, wie kann ich die Betriebssicherheit erhöhen? Wie kann ich die Packs in die Autostruktur einbauen? Ja, das sind ja komplexe Optimierungsaufgaben. Wenn es immer nur ein Teil der Wertschöpfungskette für sich alleine macht, kommt halt selten der Idealzustand raus. Und deswegen bin ich persönlich ein sehr großer Fan von wirklichen Partnerschaften in dieser Industrie.
Ja, gutes Stichwort. Sie haben jetzt jüngst eine Rahmenvereinbarung mit dem größten Zellhersteller der Welt, CATL, bekannt gegeben. Erzählen Sie uns mal, worum geht's da? Was ist denn da geplant?
Ja, auch da gilt leider, ist ein Vertrag mit Geheimhaltungsvereinbarung. Ich kann nicht besonders viel dazu erzählen, aber letztlich geht's darum, dass wir am CATL aus unserem globalen Produktionsnetzwerk mit innovativen Kathodenmaterialien, den NCM-Materialien, beliefern wollen. Und da geht es jetzt einfach darum, die Produkte möglichst schnell zur Serienreife zu bringen, zur Produktion.
Jetzt kommt Werbung.
Du willst mit dem E-Auto nicht nur sauber fahren, sondern auch noch sparen? Ja, dann hör mal gut zu, dann haben wir nämlich was für dich. Denn mit dem dynamischen Ökostromtarif von Naturstrom, da wird dein Ladeerlebnis nicht nur nachhaltig, sondern auch noch richtig smart.
Warum smart? Na, ganz einfach. Naturstrom bietet 100% Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Und mit dem Tarif Naturstrom Smart passt sich dein Strompreis stündlich, bald sogar viertelstündlich, an den aktuellen Börsenstrompreis an. Das heißt, du lädst dein Auto dann, wenn Strom aus Erneuerbaren am günstigsten ist. Und trägst sogar noch zum Klimaschutz bei.
Ja, und den Überblick, den behältst du mit der Naturstrom Smart App. Du entscheidest da per Smartphone, Tablet oder auch PC, wann dein Auto wie geladen wird. Und die App macht dann den Rest ganz automatisch. Und das Beste daran ist, es funktioniert mittlerweile mit über 900 E-Auto-Modellen.
Mit dem Tarif kann man natürlich auch ohne eigenes E-Auto günstigen Ökostrom nutzen. Und perspektivisch sollen auch Wärmepumpen und später Speicher in die automatisierte Verbrauchssteuerung eingebunden werden.
Einfach auf naturstrom.de/geladen gehen. Den Link findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Dann das Formular ausfüllen und Naturstrom kümmert sich dann um den Rest. Sogar noch um die Kündigung deines alten Vertrages. Und obendrauf gibt es auch noch ein Startguthaben von 30 Euro. Jetzt ist es so, wir haben in diesem Podcast auch häufiger darüber berichtet, dass es in China seit einiger Zeit unter den Zellherstellern so einen regelrechten Preiskampf gibt, sodass natürlich auch die Zellpreise gefallen sind. Ist das im Kathodenmarkt, ist das auch so? Gibt es da gerade auch so einen Preiskampf? Ist das auch schwierig sozusagen für Sie da mitzuhalten dann vielleicht mit chinesischen Herstellern?
Ich glaube, es ist vielmehr ein Ergebnis, wohin der Markt sich gerade entwickelt hat. Ja, am Anfang war dieses starke Wachstum, alle haben Kapazitäten aufgebaut, sowohl für die Zellherstellung als auch für die ganzen Zulieferer, für Kathodenmaterialien. Und jetzt hat sich der Markt ja, wie gesagt, ein Stück weit abgekühlt. Das heißt, wir haben jetzt einen geringeren Bedarf und sehr hohe Kapazitäten erstmal auf dem Markt verfügbar. Und das gilt für die Zellhersteller genauso wie für die Komponentenlieferanten und auch die Kathodenmateriallieferanten. Und dadurch entsteht ganz natürlich durch die Marktdynamik ein gewisser Preisdruck. Also das ist jetzt nicht irgendetwas, was durch ein gewisses Land oder einen Spieler wirklich provoziert wird, sondern einfach nur ein Ergebnis der Situation, wo Bedarf und Nachfrage im Moment stehen. Auf der anderen Seite ist natürlich sehr wichtig zu beachten, wo kann ich denn wirklich günstig produzieren? Und das günstige Produzieren kommt am Ende als Bedarf von uns als Endverbraucher. Wenn ich ein Elektroauto kaufe, möchte ich ja, dass das nicht zweimal so teuer ist wie ein Verbrennungsauto. Das heißt, da ist schon intrinsischer Druck auf der kompletten Wertschöpfungskette, sämtliche Komponenten nach Kosten zu optimieren, dass am Ende dort ein attraktives Elektroauto zum attraktiven Preis auch verkauft werden kann. Und das geht natürlich in die ganze Wertschöpfungskette runter. Manche Spieler sind dort stärker in diesem Preiskampf, andere weniger stark. Und wenn ich natürlich ein großer Zellhersteller bin, kann ich auch typischerweise bessere Preise erwirken. Das sind aber ganz normale Marktmechanismen, möchte ich es mal nennen. Dann vielleicht noch mal ein bisschen der regionale Blick. Es ist ja kein Geheimnis, dass man in der asiatischen Welt und insbesondere in China deutlich günstiger produzieren kann aufgrund der Rahmenbedingungen. Was bedeutet das für uns als Kathodenmaterialhersteller, der auch in Europa produzieren möchte, dass unsere Prozesse, wenn wir sie aus China oder aus Asien nach Europa bringen, wirklich auf Effizienz getrimmt werden müssen. Ja. Und ich glaube, unsere Produktionsanlage in Schwarzheide ist dafür auch ein sehr gutes Beispiel, wo wir exzellente Durchsätze hinbekommen bei geringen Energieverbräuchen und sehr, sehr geringen Ausbeuteverlusten. Und das muss das Ziel sein oder das ist die Chance, wie die westliche Welt wettbewerbsfähig auch im Vergleich zu Asien produzieren kann.
Ja, wir gehen da gleich mal rein in diese Produktionsprozesse, wie das genau abläuft. Aber vorher hätte ich noch eine letzte Frage zu der Rohstofflieferkette, weil das ist natürlich, der Welthandel ist gerade sehr herausfordernd, würde ich mal sagen, durch Zölle, durch irgendwelche Handelshemmnisse, aber natürlich auch sicherheitspolitische Hürden, die es gerade gibt. Wie machen Sie das, dass Sie da wirklich Ihre Rohstofflieferkette sichern? Wie läuft das?
Was wir als BASF dort machen, wir haben im Bereich Batteriematerialien ein eigenes Sourcing-Team, also das kümmert sich um den Einkauf der Rohstoffe. Und dieses Team hat letztlich ein großes Netzwerk mit weltweiten Optionen, wo kann ich meine Rohstoffe einkaufen, aufgebaut. Dieses Team kümmert sich dann nicht nur um die Absicherung der Volumen und Preise, da werden dann auch Themen beleuchtet, wie nachhaltig sind denn diese Lieferanten, wie kann ich mich zum Beispiel auch gegen Metallpreisrisiken absichern. Ja, also da wird dann auch die Einkäufe der Metalle entsprechend finanziell noch abgesichert. Das ist der eine Teil und der zweite Teil ist, dass viele unserer Kunden auch selbst zum Beispiel schon Rohstoffquellen gesichert haben. Das heißt, da müssen wir dann immer schauen, muss BASF diese Materialien einkaufen oder werden die vom Kunden beigestellt? Also da sind auch alle Spielarten denkbar. Ich glaube, der Schlüssel ist wirklich, sich so breit wie möglich aufzustellen, dass man viele Optionen hat für die einzelnen Komponenten. Das gilt natürlich für die ganzen Metalle, aber auch für die anderen Komponenten, dass man da Wahlmöglichkeiten hat, dass man möglichst agil auf den sich permanent ändernden Markt und die Regularien reagieren kann.
Finden Sie es sinnvoll, was gerade so in den letzten Jahren irgendwie passiert, dass man sagt, wir müssen eigentlich versuchen, hier in Europa auch viel mehr Rohstoffe wieder herzustellen beziehungsweise abzubauen und dann aber auch, wie im Falle von Batteriezellen, dann wiederum auch zu veredeln, zu verarbeiten zu dem eigentlichen Batteriematerial? Oder sagen Sie, nee, eigentlich passt das so, wie das im Moment läuft?
Aus einer Lieferketten-Sicherheitsperspektive ist das auf jeden Fall sinnvoll. Aber auch da wird man sehr, sehr schnell von der Frage der Wirtschaftlichkeit eingeholt. Also es müssen ja Rohstoffquellen sein, die man auch wirtschaftlich attraktiv erschließen kann. Und da sind halt viele andere Länder bevorzugt, wo die Metalle entweder in höheren Konzentrationen vorkommen oder einfacher zugänglich sind. Aber wo dann auch letztlich die ganzen anderen Faktoren, die auch für die Kathodenproduktion zutreffen, Investitionskosten und so weiter, einfach günstiger sind. Ich glaube, da muss man ein bisschen realistischer bleiben und auch pragmatisch. Ja, einen gewissen Anteil sicherlich versuchen, lokal zu fördern. Aber generell sollte man auch dahin gehen, wo es auch am effizientesten zu machen ist. Ja. Und da sind, wie gesagt, andere Rohstoffquellen, andere Länder in einer besseren Position, zumindest mit den Vorkommen, die so hinlänglich bekannt sind. Die ganze Wertschöpfungskette für Batteriematerialien ist ja ultimativ ideal, wenn man wirklich anfängt, die Metalle auch wieder zu recyceln. Ja. Das heißt, wenn dann gebrauchte Batterien am Ende des Lebens zurückgenommen werden und die Metalle daraus wieder zurückgewonnen werden, das muss eigentlich das Ziel der Wertschöpfungskette langfristig sein. Und da bekommt man dann ja auch eine gewisse Rohstoffabsicherung der Volumen, aber auch von den Preisen. Ja. Und ich glaube, das ist der wichtigere Weg, dass man wirklich eine starke Recycling-Wertschöpfungskette auch in den verschiedenen Ländern aufbaut. Ja, dann hat man die Liefersicherheit, man hat sich ein bisschen gegen die Preise abgesichert und als schönen Nebeneffekt auch die Nachhaltigkeit der Batterien nochmal deutlich verbessert.
Ja, im Bereich Recycling ist ja tatsächlich in Europa doch sehr, sehr viel Innovation und Unternehmen zu finden, auch Startups. Die haben wir ja schon öfter in diesem Podcast besprochen, liebes Publikum. Können Sie sich nochmal anhören, die Folgen, falls Sie das noch nicht gemacht haben. Jetzt steigen wir mal ein in die Kathodenmaterialherstellung, ein bisschen tiefer gehen. Für welche Zellchemie stellen Sie denn überhaupt das Kathodenmaterial genau her?
Also wir sind eigentlich in allen Bereichen aktiv. Nickel-Kobalt-Mangan, Nickel-Kobalt-Aluminium, Unterformen davon, NCMA, NCM, NCA. Das sind dann hauptsächlich die Materialien, die in die Elektromobilität reinfließen. Kann aber auch im Bereich von Power-Tools, also Werkzeuge oder E-Bikes reingehen. Wir sind über unser chinesisches Joint Venture mit der BSBM auch im Bereich der Consumer Electronics unterwegs, also Batterien für Mobiltelefone, Computer. Da geht dann das LCO, das Lithium-Kobalt-Oxid rein. Und wir sind auch stark darin unterwegs, die klassische NCM-Chemie zu optimieren, dass man zum Beispiel die Kobaltgehalte reduziert oder die Nickelgehalte reduziert. Und deswegen haben wir auch sehr, sehr viele Aktivitäten im Bereich der manganreichen Kathodenmaterialien, sowas wie LMR, das sind die Lithium Manganese Rich, Lithium-Manganreiche Kathodenmaterialien, oder LMO, ein sehr altes Material, Lithium-Manganoxid, bei uns in der Neuauflage, wo wir es wirklich auf die Anwendung im Automobilbereich trimmen.
Jetzt sehen wir aus dem chinesischen Automobilmarkt her, dass da eine große LFP-Welle im Prinzip herschwappt und dass auch immer mehr europäische Hersteller darüber nachdenken, LFP einzusetzen. Wie sieht das da aus?
Den Trend kann man nicht wegdiskutieren. LFP hat eine Wiedergeburt erlebt, möchte ich mal sagen. Lange Zeit, als ich in der Batterieindustrie anfing, war alles geht Richtung Nickelchemie und möglichst viel Nickel. Dann hat man aber wirklich auch insbesondere im Bereich des Zell- und Pack-Designs starke Fortschritte gemacht, um die Materialnachteile vom LFP zu kompensieren. Ja. Und ich sage immer, LFP hat sich materialseitig eigentlich nur wenig weiterentwickelt. Also die elektrochemische Performance von Lithium-Eisenphosphaten, die wird natürlich optimiert, wird aber nie die Performance eines nickelhaltigen Materials erreichen. Aber allein durch Designmaßnahmen auf Zell- und Pack-Ebene hat man das gelernt zu kompensieren. Ja. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt auch gerade auch in China wieder viele Diskussionen, wo die Kunden drüber nachdenken, vom LFP auch wieder wegzugehen. Vielleicht ein schönes plakatives Beispiel ist im Bereich von Elektro-Lastwagen, also elektrisch betriebenen Lastwagen. War auch lange Zeit so ein bisschen der Trend, es muss auf jeden Fall LFP sein, sind große Mengen und es muss günstig sein, aber am Ende geht das ja gegen die Reichweite meines Lastwagens. Und Lastwagen ist eine der Kernzahlen, wie viel Gewicht kann der Lastwagen transportieren. Und wenn jetzt schon eine ganze Menge durch das Battery Pack, durch die Batterie verbraucht wird an Zuladung, die zulässig ist, ist es natürlich für das Transportunternehmen, die diese Lastwagenflotte betreibt, erstmal nachteilig. Der zweite Haken, den LFP intrinsisch auch hat, wenn wir wieder zum Recycling gehen, am Ende muss ja auch der Recyclingbetrieb wirtschaftlich sein. Und wenn man sich anschaut, wodurch wird Recycling wirtschaftlich? Es müssen Wertstoffe enthalten sein. Und im LFP ist halt am Ende letztlich nur noch Lithium als werthaltiger Stoff drin. Das heißt, es ist viel, viel schwieriger, LFP wirtschaftlich zurückzuführen, als es zum Beispiel beim NCM-Material ist, bei dem Nickel-Kobalt-Materialien, wo man Lithium, Nickel und Kobalt rezyklieren kann. Oder aber es wird wirklich durch Regulatoren getrieben, dann steigen aber die Kosten und irgendjemand im Markt muss die Kosten für das Recycling tragen.
Sie haben in Kooperation mit dem chinesischen Hersteller WeLine das Kathodenmaterial für eine Semi-Festkörperbatterie, also eine halbe Festkörperbatterie entwickelt. Können Sie uns da mal kurz mitnehmen? Was heißt in dem Fall Semi? Warum nur eine halbe Festkörperbatterie, keine ganze? Und wie weit ist das? Also welche Energiedichten, vielleicht können Sie da auch irgendwas nennen, sind da denn geplant?
Die idealen Festkörperbatterien sind ja sogar anodenfrei oder die mit Lithium-Anoden, wo ich dann wirklich maximale Energiedichte pro Volumeneinheit oder pro Gewichtseinheit in so einer Batterie erzielen kann. Diese festen Elektrolyte kommen aber mit Nachteilen. Ja? Und so eine Festkörperbatterie, insbesondere wenn man dann mit den Lithium-Anoden oder komplett anodenfreien Systemen arbeitet, atmen die sehr stark im Betrieb. Ja? Und das heißt, meine Batteriezelle ist permanent beim Laden, Entladen an der Volumenarbeit beteiligt, sodass ich dann der feste Elektrolyt von dem Elektrodenmaterial oder dem Kathodenmaterial ein Stück weit trennt. Es gibt Risse und alles, wodurch dann die Leistungsfähigkeit sinkt. So, um jetzt die Probleme, die man bei der All-Solid-State, also bei der vollfesten Batterie, noch sieht heutzutage durch diese Volumenkontraktion und Expansion, versucht man das so halbfest zu machen. Ja, das heißt, man hat zwar den festen Elektrolyt, aber auch noch flüssige Komponenten, die eben diese Volumenkontraktion oder wenn sich die Partikel ein bisschen lösen, quasi kitten. Und genau so ein Ansatz verfolgt unser Partner in China im Moment. Und wenn man genauer in die Industrie schaut, eigentlich fast alle der Festkörperbatterien arbeiten im Moment in so einem Zwischenbereich. Auf der anderen Seite würde ich das ganz pragmatisch sehen. Es ist ja wurscht, ob das Ding ganz fest oder halbfest oder wie fest auch immer ist. Es muss dem Ziel dienlich sein. Ja, und was unser Partner in China halt geschafft hat, die haben sehr hohe Energiedichten schon hinbekommen, auch in dieser Semi-Solid-State-Battery. Und auch die Betriebssicherheit ist möglich.
Und wie weit ist WeLine da? Also werden die jetzt schon in einer Kleinserie irgendwie eingesetzt oder wie ist der Stand?
WeLine ist schon in der Produktion mit verschiedenen Varianten. Ja, und das geht dann in Applikationen wie zum Beispiel die elektrischen Drohnen. Sie haben auch eine Automobilfirma, die schon beliefert wird. Also das ist schon kommerziell. Es sind keine Großserien im Moment, ja, aber die sind dabei, wirklich den Markteintritt vorzubereiten.
Dann kommen wir mal wieder zurück zu Ihrem NCM-Material. Welche Energiedichten bieten Sie denn da an?
Es gibt hier verschiedene Systeme, zum Beispiel die hochnickelhaltigen Systeme. Das ist dann irgendwie, wo man 85 bis 95 Mol% Nickel in dem System hat. Es gibt die mittleren Nickel-NCM-Systeme, wo man dann irgendwas zwischen 60 und 70 Mol% Nickel als Komponente neben Kobalt, Aluminium und oder Mangan hat. Erstmal ist je höher der Nickelgehalt, desto höher ist auch in der Regel die Energiedichte, die ich erzielen kann. Aber auch da gibt es jetzt einen Gegentrend. Was heißt ein Gegentrend? Es gibt eine Parallelentwicklung im Markt, dass man wieder verstärkt zu den Systemen mit weniger Nickel geht, weil die sind deutlich einfacher zu verarbeiten in der Produktion. Ja, die sind nicht so empfindlich, was die Atmosphäre angeht, mit Sauerstoff, Feuchtigkeit. Und den Kniff, den man dann anwenden kann, anstatt den Nickelgehalt zu erhöhen, kann man auch die Zellspannung anheben. Dann kommt man auf Zellniveau auch zu sehr hohen Energiedichten, hat aber ein deutlich leichter zu verarbeitendes Material. Und zur Frage der Energien, die wir abbilden können, das ist halt der gesamte Bereich von diesen Nickelchemien von 50 bis, wir sind jetzt bei 97. Ja. Oder wenn man dann noch weiter das Feld spannt, wir machen ja auch die manganreichen Chemien, Lithium-Manganese-Rich, LMR oder Overlithiated Materials, überlithierte Materialien. Und so kann man eigentlich einen Bereich dann abbilden bis zu 350 Watt pro Kilogramm.
Ja, Sie hatten ja angekündigt, Nickel zu reduzieren zu wollen. Das haben Sie gerade schon erläutert, aber auch Kobalt. Können Sie das vielleicht nochmal für die etwas neueren Hörerinnen und Hörer erklären? Warum wollen Sie Kobalt reduzieren und wie weit sind Sie da?
Erstmal ist Kobalt natürlich auch ein relativ teures Metall. Das hatte gerade in den letzten 2-3 Jahren mal richtig ordentliche Ausschläge nach oben, sodass viele Zellhersteller auf uns zugekommen sind und haben gesagt, wie kann ich denn den Kobaltgehalt reduzieren? Bei Nickel ist es ähnlich, aber nicht so stark ausgeprägt. Ja. Daher ist unser Ansatz, wir haben Kathodenmaterial im Portfolio, bei denen beides reduziert wird, einfach nur ein bisschen optimiert die Möglichkeit besteht. Ja, wir haben zum Beispiel hochnickelhaltige, kobaltfreie Systeme im Portfolio. Oder wir haben Methoden im Labor entwickelt, wo ich den Nickelgehalt um ein paar Prozent reduzieren kann durch spezielles Feintuning der Oberflächen, der Partikelgrößen innerhalb des Kathodenmaterials. Der Hauptentwicklungspfad ist hier wirklich einen echten Sprung zu machen, zum Beispiel die manganreichen Systeme, wo ich dann auf 30-35% Nickel runtergehe im Mol-Prozent-Bereich anstatt 60 oder 90 Mol-Prozent. Das sind diese LMA-Materialien, Lithium-Manganreiche Materialien. Die sind auf dem Papier meine Traummaterialien, das ist mein persönlicher Favorit immer noch, weil wenn ich diese Materialien richtig betreiben kann, kann ich mit dem niedrigen Nickelgehalt sogar die Energiedichten von Hochnickelmaterialien schlagen. Die haben eine kleine Krux oder eine kleine Herausforderung. Die müssen bei relativ hohen Zellspannungen, also bis zu 4,7 Volt und mehr betrieben werden, um auch diese Energiedichten wirklich abzuliefern. Und da kommen dann schon wieder Probleme mit den flüssigen Elektrolyten ins Spiel, die sie bei den hohen Zellspannungen dann gerne zersetzen. Dann gibt es Nebenreaktionen, dann fängt die Zelle an zu gasen. Aber das sind jetzt all die Themen, die wir zusammen mit unseren Zellpartnern versuchen zu lösen. Materialseitig ist das Material fertig. Das kann ohne Probleme im Tonnenmaßstab produziert werden. Die Herausforderung ist wirklich, eine stabil betreibbare Batteriezelle damit hinzukriegen. Und zwar nicht bei einer reduzierten Zellspannung. Das wird heute schon gemacht und auch in kleinen kommerziellen Serien betrieben. Aber wirklich das zu diesen 4,7 Volt hochzubringen. Da besteht noch die Kunst und da haben wir sehr gute Partnerschaften, wo ich optimistisch bin, dass das bald gelingen wird. Und diese Materialien sind natürlich dann auch prädestiniert für einen Einsatz in einer Solid-State-Batterie, wo dann wirklich kein Elektrolyt mehr ist oder kein flüssiger Elektrolyt, wo ich dann einfacher zu den hohen Zellspannungen kommen kann. Also da besteht auch noch eine große Chance, dass man diese manganreichen Chemien unterbringen kann. Dann der zweite Entwicklungsstrang, den wir im Moment stark vorantreiben, ist das LMO. Wie gesagt, Lithium-Manganoxid ist ein recht altes Kathodenmaterial, was auch in großen Tonnagen heutzutage schon kommerziell produziert wird, auch von uns. Das geht dann in Applikationen wie die Zweiräder, die Motorräder, Fahrräder. Aber in der ursprünglichen Form haben die Materialien relativ geringe Lebensdauern und Kapazitäten. Und wir entwickeln die jetzt weiter, dass man sie auch im Automobilbereich anwenden kann. Und zwar nicht als Alleinlösung, sondern in Mischung mit nickelhaltigen Kathodenmaterialien. Und wenn man die beiden mischt, kann man sehr schön die Kosten, die man pro Kilowattstunde zu bezahlen hat, mit der Energiedichte pro Kilogramm oder Volumen optimieren. Und das ist zum Beispiel ein sehr vielversprechender Hoffnungsträger, um zu ähnlich günstigen Preisen zu kommen wie beim LFP. Ja? Und dabei aber nicht die Nachteile von LFP zu haben, zum Beispiel was Tieftemperaturaktivität angeht, sind diese Mischungen aus LMO und NCM deutlich vielversprechender.
Spannend. Liebes Publikum, schreibt uns doch mal in die Kommentare. Wäre das vielleicht ein Thema, was wir mal in einer eigenen Folge machen sollten? So, jetzt nehmen Sie uns doch mal bitte gedanklich mit in Ihre Produktionsstätte für die Kathodenherstellung. Welche einzelnen Schritte gibt es denn da? Wie muss man sich das vorstellen?
Auf dem Papier eigentlich einfach, aber der Teufel steckt wie immer im Detail. Also grundsätzlich fängt die Produktion an, dass man, wie gesagt, die Metallsalze von den Bergbaufirmen einkauft, die Nickel, Kobalt, Mangan. Die werden dann zunächst mal gefällt in der sogenannten Precursor-Herstellung. Und dann erhält man solche Mischoxide aus Nickel, Kobalt, Mangan, Aluminium, Hydroxiden. Das wird dann filtriert, getrocknet und dann an die Kathodenmaterialfabrik weiter verschifft. Dort mischt man dann diese Vorstufen aus Nickel, Kobalt, Mangan und oder Aluminium mit den Lithiumsalzen. Das wird vermischt wie beim Kuchenbacken im großen Mischer. Und dann müssen die Materialien gebacken werden, kalziniert werden. Das sind dann immens lange RHKs, wie wir es nennen. Das sind die Rollenherdöfen. Da werden kleine Keramikschalen mit diesen Vorstufen, also dem Precursor und dem Lithiumsalzen, noch gewissen Dotierstoffen vermischt und in den Keramikschalen durch diese Öfen durchgefahren. Die Öfen, die haben heutzutage Längen zwischen 50 und die neuesten haben 100 Meter Länge, wo dann wirklich das Material ganz langsam durch den Ofen gefahren wird. Da wird dann langsam die Temperatur erhöht und das ist dann letztlich die Kunst bei dem Backprozess, bei dem Kalzinationsprozess, die Rampen so einzustellen, dass am Ende die richtige Performance rauskommt, dass man die richtigen Kristallstrukturen erhält. Das heißt, das Aufheizen, Halten und dann wieder Abkühlen, da liegt dann die Kunst im Kalzinieren, ist eigentlich einfach. Das waren die Kathodenmaterialien der ersten Generation. Mittlerweile muss man nach dem ersten Kalzinationsschritt in der Regel noch verschiedene Beschichtungsschritte und dann nochmal kalzinieren anschließen. Ja. Also in der einfachsten Form besteht heute so eine Materialherstellung aus 15 Einzelschritten und Tendenz ist steigend, weil man, wie gesagt, zu mehreren Nachbeschichtungen geht oder nochmal besondere Elemente aufgebracht werden, die zum Beispiel die Betriebssicherheit erhöhen, die Zyklenstabilität erhöhen. Das heißt, dass das Material besser aushält, aufgeladen und zu entladen werden. Und auch um generell die Kapazität nochmal weiter nach oben zu bringen. Also die Kalzinationen gehen jetzt mittlerweile bis in vierstufige Kalzinationen. Da kommt dann wieder, was ich anfangs gesagt habe, ins Spiel. Müssen wir für eine westliche Produktion wirklich schauen, wie kann ich das möglichst effizient machen? Also da muss wirklich ein sehr, sehr hoher Durchsatz durch die Anlagen erfolgen, dass man sowas überhaupt noch wirtschaftlich abbilden kann. Was auch wichtig ist bei der Produktion, es hat immens hohe Qualitätsanforderungen. Zum einen mal, was die Produktreinheit angeht. Und das geht direkt in die Betriebssicherheit rein. Zum Beispiel müssen magnetische Verunreinigungen, ja, so Eisenspäne oder was bei einer Wartung der Anlage anfallen kann, Späne von der Schraube, das muss penibelst aus dem Produkt rausgehalten werden. Das heißt, es gibt unheimlich viele Siebvorgänge, womit Magneten, diese magnetischen Verunreinigungen rausgeholt werden. Also da geht auch noch immens viel Aufwand rein, um so ein Produkt wirklich in einer hohen Qualität zu unseren Kunden zu bringen und dann nachher auch eine hohe Betriebssicherheit und eine hohe Performance zu gewährleisten. Und dann auf der anderen Seite müssen wir nicht nur das Produkt schützen, wir müssen auch unsere Mitarbeiter in der Produktion schützen, weil das sind nickelhaltige Materialien, kobalthaltige Materialien und auch das Lithium ist in der Handhabung erstmal ein reizender, ein gefährlicher Stoff, wo ich aufpassen muss, dass die Mitarbeiter nicht kontaminiert werden. Das heißt, auch da muss ich unheimlich viele Schutzmaßnahmen treffen, dass das Produkt nicht aus der Anlage nach außen tritt und schon gar nicht in die Umwelt. Das heißt, auch die ganze Ablufttechnik, so eine Anlage ist wirklich beeindruckend. Und wer mal die Chance hat, unsere Produktion in Schwarzheide zu sehen, der bekommt ein schönes Gespür dafür, wo ein ganzes Stockwerk letztlich für die Abluftreinigung aufgebaut wurde.
Ich höre daraus, da sind tatsächlich schon noch Mitarbeiter auch in der Produktionsstätte. Es ist nicht alles automatisiert.
Es sind natürlich Mitarbeiter in der Produktionsstätte, aber relativ wenige. Also für so eine Riesenproduktion ist es erschreckend aufregend, wie wenige das wirklich sind. Ja, weil am Ende müssen ja nur die Vorgänge überwacht werden. Und letztlich muss nur gecheckt werden, wie die Rohmaterialien eingeführt werden in die Vorlagebehälter. Und dann läuft das mehr oder weniger automatisch durch die Produktion durch. Ja. Das ist auch eine der großen Stärken unserer Produktion in Schwarzheide. Da ist quasi nach Einfüllen keine Intervention von uns als Mitarbeiter mehr möglich. Das heißt, es wird vorne reingefüllt und am Ende abgefüllt. Ja, das ist natürlich für unsere Kunden immens wichtig, weil das wirklich ein Qualitätsmerkmal ist. Möglichst wenig Kontamination und möglichst wenige Fehlerquellen bei der Produktion. Und die Mitarbeiter sind dann wirklich dazu da, den Prozess zu überwachen, wenn diese Keramikschalen durch die Öfen fahren, die bleiben dann mal hängen. Da muss einer gucken, ob die Motoren nochmal neu gestartet werden. Also wirklich zur Fehlerbehebung und zur Wartung.
Ja, Sie haben vorhin schon die Wichtigkeit vom Batterierecycling hervorgehoben. Nehmen Sie uns da mal mit. Sie betreiben ja auch eine Anlage in Schwarzheide. Wie hoch ist denn jetzt schon der Anteil von Recyclingmaterial, was in Ihre Kathodenherstellung fließt?
Die Produktion in Schwarzheide ist die sogenannte Schwarzmasseherstellung. Und da beziehen wir gebrauchte Batteriepacks. Die können entweder aus verunfallten Autos oder Autos am Lebensende kommen oder auch Produktionsabfall, wenn mal bei den Zellherstellern was nicht in Spezifikation hergestellt wird. Die kommen dann bei uns in Schwarzheide an und werden dann geschreddert und zur schwarzen Masse verarbeitet. Und die schwarze Masse ist letztlich dann die Aufkonzentration, wo ich dann wieder mein Nickel, Kobalt und Lithium drin habe. Das ist der Schritt, den wir derzeit in Schwarzheide betreuen. Und dann als Vorstufe, das sind im Moment aber die Pläne, dass man die Schwarzmasse dann weiter aufschließt zu den Einzelkomponenten, zum Lithium, Nickel, Kobalt, Kupfer, Mangan, alles, was halt in der schwarzen Masse drin ist, um dort die Wertstoffe wieder zurückgewinnen. Das machen derzeit noch Partner von uns. Wenn der Markt dann zu gegebener Zeit dann groß genug ist von den Volumen, wäre das dann auch ein Thema, dass so eine Metallraffinerie selbst gebaut würde, physikalisch. Ist es noch nicht 1:1. Ja, das muss man ganz offen sagen. Also die Metalle, die in der Schwarzmasse sind, gehen heute noch nicht direkt in unsere Kathodenmaterialien, ja, weil wir die Prekursoren ja auch am Markt zukaufen.
Was ist sozusagen Ihr Plan, sagen wir mal, für 2030? Wie hoch soll denn der Anteil sein von recyceltem Material? Es gibt da ja auch trotzdem Vorgaben dann irgendwann von der EU.
Am Ende werden ja die Zellhersteller und die Autofirmen, damit auch wir als Lieferant, gefordert sein, diese Recyclingquoten zu erfüllen, die dann über die Jahre steigen werden. Ja. Ich glaube, hier ist die große Kunst, wirklich die anfallenden Mengen wirklich genau zu takten mit den regulatorischen Anforderungen, was dann an Produktionskapazität wirklich schon lokal vorhanden ist. Das ist eine Optimierungsaufgabe. Aber wie gesagt, der Bau einer solchen Raffinerie hängt sehr, sehr stark damit zusammen, wann sind denn überhaupt genug Volumen verfügbar an Altbatterien von Autos, die man dann auch wirtschaftlich rezyklieren kann.
Und wie viel Prozent der Rohstoffe können Sie dann aus den Batterien dann wieder zurückgewinnen?
Rein technisch sind die Ausbeuten bis zu 99%. Aber auch das ist wieder eine Wirtschaftlichkeitsfrage. Was macht denn eigentlich wirtschaftlich Sinn? Ja, und ich glaube, ein sinnvoller Bereich für Lithium liegt man im Bereich zwischen 93-94%, was man zurückgewinnen kann. Beim Nickel-Kobalt liegt man sicher im Bereich von 96-97%. Ja. Aber wie gesagt, je mehr Aufwand man betreibt, desto mehr könnte man auch rausholen. Aber irgendwann kippt halt die Wirtschaftlichkeit von so einem Prozess. Dann werden die Rückführströme so groß, die Anlagen so groß, dass sich das eigentlich nicht mehr rechnet. Also da muss man wirklich gucken, wo ist der Sweet Spot, um so ein Recycling zu betreiben.
Ja, Herr Urtel, herzlichen Dank für das Gespräch und für Ihre Einschätzung und Erklärung. Liebes Publikum, vielen Dank auch fürs Zuschauen und Zuhören. Wir sind am nächsten Sonntag wieder für euch da. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und noch mehr freuen würden Patrick und ich uns darüber, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Da gibt es meist so eine 5-Sterne-Funktion. Das ist für uns immer ganz toll, wenn wir so wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Wenn nicht schon passiert, dann abonnier doch gerne den Geladen-Podcast und empfehle uns auch gerne weiter. Bedanken wollen wir uns bei all unseren Gesprächsgästen, speziell unseren Partnerinstituten und natürlich allen, die hinter den Kulissen sonst noch so mitwirken.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.